Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. In unserer letzten Episode haben wir mit Lukas Welsch und Nada Abedin über eine Umfrage der JUGA gesprochen. Es geht um das Thema Chancengleichheit, Migration, Integration im Arbeitsalltag, insbesondere in der Gastroenterologie. Wir möchten dieses Thema nicht nur an dieser Hand dieser Umfrage einfach mal objektiv vorstellen, sondern wir möchten es gerne auch aus einer persönlichen Perspektive untermauern oder beleuchten und ansehen. Mein Name ist Petra Lünen und ich freue mich sehr, dass ich heute einen Arzt, eine Ärztin zu Gast habe, die uns von ihrem Weg erzählen in die deutsche Medizin, in die Gastroenterologie, von ihren Herausforderungen, aber auch vielleicht von ihrem positiven Blick oder ihren positiven Erfahrungen mit dem deutschen Gesundheitswesen. Herzlich willkommen, Günseli Ari und Basem Salaima.
Hallo, vielen Dank.
Hallo, danke schön, Petra.
Ich würde gerne damit starten, dass ihr einfach mal kurz sagt, wo ihr gerade seid. Wo ist euer Job? Wo seid ihr? In welcher Klinik? Welche Position belegt ihr? Vielleicht, Ari, kannst du ganz kurz da zwei Sätze zu dir sagen.
Ja, klar. Danke, Petra, für die Einladung. Ich arbeite aktuell in Uniklinik Essen in der Gastroenterologie, Hepatologie und Transplantationsmedizin. Bin seit 2017 hier in Deutschland. Ich bin in der Türkei geboren und aufgewachsen in einer kurdischen, alevitischen Familie, also eine Minderheit innerhalb einer Minderheit. Und meine Eltern haben Diskriminierung sehr direkt erlebt. Sie durften ihre Sprache, das Kurdische, nicht sprechen. Keine Musik in ihrer Kultur hören. Ich selbst habe das als Kind nicht vollständig verstanden, aber ich habe gespürt, dass man vorsichtig sein muss, dass man besser schweigt über das, was einen ausmacht. Und dieses Gefühl, sich anpassen zu müssen, hat mich lange begleitet. Es war wie eine leise Angst, in der Familie weitergegeben wurde. Und vielleicht war genau das der Grund, warum ich Ärztin werden wollte, weil ich helfen wollte und weil ich die Orte schaffen wollte, in denen Menschen nicht verurteilt werden, egal woher sie kommen. Und dann habe ich in Istanbul Medizin studiert, eine faszinierende Stadt, die alles zugleich ist, modern, chaotisch, konservativ, aber auch inspirierend. Und als Frau mit meiner Herkunft musste ich mich ständig doppelt beweisen, um einfach nur normal zu sein. Und irgendwann wusste ich, ich möchte an einem Ort leben und arbeiten, wo ich frei bin, ohne Angst, ohne Misstrauen, wo meine Herkunft keine Last ist. So kam ich 2017 das erste Mal nach Deutschland für mein praktisches Jahr, zunächst nach Heidelberg und dann nach Essen. Und so begann meine Geschichte in Deutschland. Und ich habe in Essen 2 Monate gearbeitet, unter der Leitung von Professor Gerken in einem großen Leberzentrum, einem Transplantationszentrum, wo ich jetzt aktuell arbeite. Und ich war damals als Medizinstudentin neugierig und ein bisschen überwältigt. Und plötzlich stand ich in einem Umfeld, in dem die Medizin wirklich Leben rettet. Und tagtäglich, ich sah schwerkranke Patienten und Patienten mit Leberzirrhose, mit hepatischer Enzephalopathie und mit massiven Komplikationen. Ich sah auch, wie nach einer Lebertransplantation Hoffnung zurückkehrt, wie Menschen, die kaum überlebt hätten, wieder leben können, wieder lachen können, wieder ganz normal leben können. Und das war für mich unglaublich berührend. Und die Leber hat mich damals regelrecht verzaubert, dieses Organ. Ja, das entgiftet, synthesiert, regeneriert, heilt, fast grenzenlos. Und es ist ein Organ, das für mich etwas zutiefst Menschliches verkörpert. Ja. Belastbarkeit, Regeneration und Neubeginn. Und deswegen dachte ich, wenn ich mit Medizin machen will, dann so nah am Menschen, wissenschaftlich tief und gleichzeitig voller Leben. Deshalb habe ich für die Gastroenterologie entschieden. Ja, weil die Gastroenterologie Denken und Tun verbindet. Ich liebe auch Sonographie, weil man dort gleichzeitig diagnostiziert. Und auch, weil man mit Kopf und Hand arbeitet. Die Hepatologie ist für mich das Herz dieses Fachs. Sie verlangt Verständnis für das ganze System von Stoffwechsel bis Immunsystem. Und sie erzählt medizinische, menschliche Geschichten von Heilung. Seitdem bin ich in diesem Fach treu geblieben. Mit jeder Patientin und Patient wächst meine Faszination ein Stück weiter.
Ja, also ein wahnsinniges Plädoyer. Jetzt eigentlich könnten wir den Podcast hier schon aufhören, weil leidenschaftlicher habe ich noch nie jemanden für die Hepatologie sprechen hören. Und ich bin überzeugt, dass alle Hepatologen, die ab und zu mal, wir müssen den Podcast auch irgendwie umbenennen. Wir müssen das Thema Leber mit in den Titel nehmen, damit sich das auch nicht nur die, die sich für das Thema Migrationshintergrund interessieren, hier reinhören, sondern auch die mal ein leidenschaftliches Plädoyer für die Hepatologie hören. Vielen Dank, Günseli. Das war jetzt echt ein Ritt durch dein ganzes Leben. Und da gibt es, glaube ich, viele Punkte, wo wir gleich noch ein bisschen einhaken wollen und konkreter werden. Aber jetzt ist erstmal Basem dran. Basem, kannst du das toppen, weitergeben oder ergänzen oder erzähl deine Geschichte. Wo kommst du her? Wie bist du in die Medizin geraten? Wie bist du nach Deutschland gekommen?
Vielen Dank, Petra, für die Einladung. Ich fühle mich wirklich geehrt, an diesem Ebene mit dir zu sprechen, Gastrogeplauder bei unserem Gesellschaft, bei der DGVS auch zu sprechen. Ist wirklich eine große Ehre für mich. Ich habe immer den Podcast gehört und habe ich geträumt, dass ich irgendwann dabei sein darf. Und jetzt kommt zur Wahrheit. Freut mich total. Vielen Dank. Ich komme ursprünglich aus Palästina, genau gesagt aus Hebron, wo ich 1987 geboren wurde. Dort habe ich bis 2005 gelebt, auch mein Abitur abgelegt. Anschließend erhielt ich ein Stipendium in Humanmedizin an die Universität Kairos zu studieren. Von 2005 bis 2013 habe ich mein Medizinstudium absolviert und in dieser Zeit habe ich auch am Goethe-Institut in Kairo auch intensiv Deutsch gelernt. Der Weg nach Deutschland war nicht einfach. 2013 gab noch kein Visum für arbeitssuchende Ärzte oder Ärztinnen. Deshalb habe ich ein Visum für Hospitation beantragt und könnte ich über eine Abteilung für Allgemeinchirurgie am Unfallkrankenhaus Berlin nach Deutschland einreisen. August 2013 bin ich in Berlin gelandet und habe ich dort meinen beruflichen Weg in Deutschland begonnen. Nach meinen ersten Monaten in Berlin, in Hospitation in der Unfallkrankenhaus Berlin, habe ich natürlich angefangen, Stellen zu suchen. Da gab hier die ersten Hindernisse, habe ich mehr als 600 Bewerbungen damals geschrieben, kaum Antworten. Dann hatte ich den großen Glück, eine Stelle in Eutin in Schleswig-Holstein zu bekommen. Dort habe ich meinen ersten Chef, Herrn Dr. Hartmut Niefer, betroffen. Ohne seine Hilfe hatte ich es in Deutschland wahrscheinlich nicht geschafft. Davor bin ich ihm bis heute sehr dankbar. Da habe ich in der Geriatrieabteilung 2,5 Jahre gearbeitet. Dann habe ich die Stelle in die Akutmedizin gewechselt in der Neustadt in Schleswig-Holstein. Dort habe ich den Facharzt für Innere Medizin absolviert. Dann habe ich nach Niedersachsen, wo ich aktuell arbeite, in Gifhorn, das ist zwischen Braunschweig und Wolfsburg, meine erste Stelle als Oberarzt bekommen und dort habe ich auch den Facharzt für Gastroenterologie abgelegt und seit 2021 bin ich Oberarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie.
Mhm. Also ich würde sagen, beides wirklich beeindruckende Werdegänge und auch Werdegänge, da sind so ein paar Hürden drin, die ich nicht zu nehmen hatte, muss ich ganz klar sagen. Großes Kompliment, dass ihr da so am Ball geblieben seid und das einfach so für euch weiterentwickelt habt, konstant. Ich bin jetzt so ein bisschen hellhörig geworden bei dir, Basem, weil du von deinem Chefarzt in Schleswig-Holstein erzählst und gesagt hast, ohne seine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Da würde ich jetzt gerne mal einhaken. Was ist das für eine Hilfe, die wirklich Sinn macht, wenn man nach Deutschland kommt, nicht die Muttersprache spricht, vielleicht auch eine andere Ausbildung habt? Ihr habt jetzt einmal in Kairo studiert, einmal in Istanbul. Ja. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wie ist es mit der Anerkennung? Aber jetzt ganz konkret die Hilfe, die du da bekommen hast. Was war da für dich das, was dir so den Weg bereitet hat?
Herr Niefer hat von Anfang an mich geglaubt und an meine Fähigkeit geglaubt. Er hat mich unglaublich unterstützt. Ich kann das nie vergessen, beim Vorstellungsgespräch hat er zu mir gesagt, Herr Salaimer, Sie sprechen sehr gut Deutsch, obwohl ich wirklich sehr schlecht in Deutsch gesprochen habe. Hat er mich bei der Wohnungssuche unterstützt, hat er mich auch bei Umzug unterstützt. Er hat mich zu ihm nach Hause eingeladen. Seine Frau hat für uns beide gekocht, das kann ich nie vergessen. Er hat mich auch ins Stadion mitgenommen, Werder Bremen gegen HSV. Hat mich auch viele Türe geöffnet, die es ohne ihn geschlossen geblieben würden. Mhm. Er kam auch zu meiner Hochzeit nach Palästina, hat mich dort in meiner Heimat besucht. Diese Ereignisse kann ich nie vergessen, wirklich von ihm. Ja. Mhm.
Es ist ganz schön, weil das so ein bisschen den Bogen schließt zu dem Podcast mit den anderen beiden Juga-Mitgliedern. Ihr seid ja auch beide Jugas, wo wir gesagt haben, natürlich gibt es große strukturelle Probleme. Wir müssen personale Ressourcen schaffen, um Migration zu verbessern. Aber das ist ja dieses Thema, was wir auch in dem anderen Podcast hatten. Führungskräfte können sehr schnell, sehr konkret Hilfe leisten, ohne dass man dafür viel Aufwand braucht. Das ist ein super schönes Beispiel, wie dieser Aufwand sackern. Kannst du vielleicht nochmal sagen, das ist natürlich alles nett, was du beschreibst, also schön, aber was hat dir das geholfen in Bezug auf deine Integration für Deutschland? War es Netzwerken? War es Kontakt zu anderen Menschen? War es Kennenlernen deutscher Kultur? War es Verbesserung deiner Sprachkenntnisse? War es alles zusammen? Was ist das Resultat einer Hilfe, wie du sie gerade beschreibst?
Als erstes natürlich, ich komme aus einer total anderen Kultur und bin ich in Eutin in Schleswig-Holstein gelandet. Das war Januar 2014. Es war extrem kalt. Es war ein Schock für mich, der kulturelle Schock. Und Wetter war auch ein Schock. Die Sonne fehlt und dann war ich komplett alleine dort. Aber der Chef hat mich unglaublich unterstützt. Ich habe ihn wirklich privat und auch professionell, muss ich sagen, als Vater hier in Deutschland erlebt. Ich konnte ihn über alles fragen. Viele Fragen, die man auch nicht den anderen fragen kann, nicht den anderen Chefärzte fragen kann, der könnte ich ihn ganz einfach fragen. Er hat mich im Rahmen der Integration auch sehr, sehr unterstützt. Den deutschen Kultur konnte ich über ihm auch kennenlernen. Bei dem Job und bei der ersten Stelle hat er mich unglaublich unterstützt. Beim ersten Nachtdienst ist er bei mir auch im Krankenhaus geblieben und hat er gesagt, wir machen das zusammen. Das muss nicht jeder Chefarzt machen. Das glaube ich ist auch nicht machbar. Aber das, was Herr Niefer mit mir getan hatte, diese unglaubliche Unterstützung.
Also was ich da raushöre, ist dieses Thema kulturelle Sensibilität. Da haben wir auch im Vorgespräch, was wir hatten, mal drüber gesprochen, dass du auch die Chance hattest, kulturell sensibel für Deutschland zu werden. Also dass du auch begreifen konntest, wie ticken wir denn hier? Was sind denn hier unsere Riten, unsere Heiligtümer, unsere Schätze, die man vielleicht beurteilen muss? Und da hast du einen guten Einblick bekommen. Jetzt ist das eine ganz persönliche Erfahrung. Ich würde gerne zurück. Ihr habt im Ausland studiert, ihr habt einen ausländischen Abschluss, ihr seid dann nach Deutschland gekommen. Günseli, wie ist das dann gewesen? Wo reicht man so einen Abschluss ein und kriegt man dann gleich die Approbation als Ärztin in Deutschland? Nein, so ist es natürlich nicht. Hattest du Schwierigkeiten? Wie war das für dich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Petra. Also ich hatte tatsächlich viele Hürden. Also es läuft leider nicht so, dass man Studium abschließt, in einem Drittland und direkt nach Deutschland kommt und anfängt. Leider gab es viele Hürden. Ja, zuerst die Bürokratie zum Beispiel. Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, wollte ich direkt nach Deutschland kommen. Aber mein Visum wurde abgelehnt und ich sollte 6 Monate zu Hause warten. Und diese Zeit war für mich die schwierigste Zeit in meinem Leben gewesen, weil vor allem finanziell, wenn man kein Geld verdient und nur wartet. Ich musste 6 Monate warten, bis ich überhaupt einreisen durfte nach Deutschland, obwohl ich hier auch praktisches Jahr gemacht hatte. Und als ich endlich hier war, dauerte es fast 1 Jahr, bis meine Approbation anerkannt wurde. Ich hatte meine Unterlagen eingereicht und da die Wartezeit, man weiß ja nicht, ob es 1 Jahr dauert oder ob es 5 Jahre dauern soll. Und ich habe in dieser Zeit sehr viel Geduld gebraucht, Formulare, Übersetzungen, Nachweise, Fristen, Prüfungen. Man sollte zuerst die Fachsprachenprüfung ablegen und bestehen. Und dann hat man Berufserlaubnis, mit dem man 2 Jahre arbeiten kann und diese Zeit zählt nicht zu Weiterbildung. Dann muss man entweder eine Kenntnisprüfung haben und dafür soll man 1 bis 2 Jahre Wartezeit haben, bis man Prüfung hat. Ja, also bei mir hat es insgesamt 11 Monate gedauert, bis ich meine Approbation hatte und das war noch eine kurze Wartezeit. Ja. Ich kenne Kolleginnen, die bis 3 oder 5 Jahre auf Anerkennung warten. Das zeigt, wie unstrukturiert das System noch ist. Jedes Bundesland, jede Behörde handhabt es anders. Und das ist für ausländische Ärzte und Ärzte sehr zermürbend, ja.
Wo hast du deine Approbation beantragt? Darf ich das mal kurz fragen? Welches Bundesland war das?
Ich habe ihn in der Sachsen beantragt. Weil,
in der Sachsen?
Ja, genau. Meine Sprachkenntnis war am Anfang auch nicht so wie jetzt. Also ich hatte damals nicht so gut gesprochen und daher wollte ich in einem Ort landen, wo man Hochdeutsch spricht.
Um dich zu verbessern.
Dass ich besser verstehen kann, genau.
Ich würde hier gerne nochmal gleich zu BASEM rüberspringen, dass die Struktur fehlt. Das hatten wir ja auch schon angedeutet, also schon bei der Anerkennung. Ich denke, bei dir war es ähnlich kompliziert, wahrscheinlich eher länger. Keine wirst du jetzt berichten, aber trotzdem gleich verbunden mit der Frage, es ist doch richtig, dass wir hier in Deutschland ein Anerkennungsverfahren machen und prüfen, ob Wissensstand und auch Sprachkenntnisse ein bestimmtes Niveau haben. Das ist doch grundsätzlich eigentlich zu begrüßen, oder würdest du das anders sehen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Ohne die Sprache können wir auch mit unseren Patientinnen und Patientinnen gar nicht kommunizieren und nicht richtig behandeln, auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen nicht kommunizieren und das wird alles nicht funktionieren ohne die Sprache. Das ist sehr wichtig. Was ich jetzt schlecht finde oder jetzt ein bisschen Nachbesserung braucht, was Gunseli gesagt hatte, dass wir hier 16 Bundesländer mit 16 verschiedenen Regeln, sogar manchmal mehr. Ich hatte meine Approbation in oder auch Berufserlaubnis am Anfang in Kiel in Schleswig-Holstein beantragt. Damals kamen Kollegen auch aus Ägypten, die mit mir an denselben Uni studiert haben und die haben ihre Approbation in Nordrhein-Westfalen beantragt. Die haben den Approbationsurkunde ohne Prüfung bekommen. Ich musste Prüfung absolvieren in Schleswig-Holstein. Ich habe damals gefragt, habe ich nicht verstanden. Da hat der zuständige Person zu mir gesagt, wir sind hier in Schleswig-Holstein. Ich dachte, wir sind in Deutschland, aber anscheinend jeder Bundesland hat ihre eigenen Regeln. Und nach 12 Jahren in Deutschland bin ich jetzt mittlerweile Deutscher, verstehe ich diese Regel immer noch nicht, warum wir 16 verschiedene Regeln in diesem Bereich haben. Manche Kollegen, die kamen später nach mir, die haben, sag ich mal, Monaten bis sogar anderthalb Jahren auf den Anerkennungsprozess gewartet, um Berufserlaubnis zu bekommen. Und in dieser Zeit, wo wir wirklich um Ärztemangel kämpfen, das ist nicht zu verstehen, muss ich ehrlich sagen.
Absolut, absolut. Und ich würde sagen, ich würde jetzt hier gleich einen großen Appell an die Bundesärztekammer und auch an die Landesärztekammern loswerden wollen, weil das, was ihr schildert, ist wirklich schlecht für die Versorgung, weil wir die qualifizierten Fachkräfte brauchen. Nicht nur in der Medizin, aber jetzt gerade auch in der Medizin und das ist total wichtig. Wir hatten ja auch schon, du hattest auch gesagt, das geht ja weiter beim Thema Weiterbildung. Da ist es eben auch föderal und jedes Land hat seine eigenen Regelungen. Ist natürlich auch ein Thema, was dann in der zumindest in der Weiterbildung auch alle deutschstämmigen Ärztinnen und Ärzte betrifft. Die haben natürlich auch unterschiedliche Verfahren, aber darauf wollen wir nicht. Grundsätzlich einheitliche Verfahren zu regeln, ist total wichtig. Also das finde ich total gut. Ich würde trotzdem bei dir nochmal, Basem, ansetzen, das Thema Weiterbildung, Facharztprüfung. Du hast die Facharztprüfung schon absolviert, hast auch da ja berichtet, dass du die Struktur nicht gut fandest. Gibt es denn da Punkte jetzt jenseits der Thematik, klar, der eine meldet sich, ich oder du, irgendjemand meldet sich irgendwo an und kriegt eine unterschiedliche Prüfung, das ist alles nicht strukturiert, das finden wir grundsätzlich nicht gut und da wollen wir auch von weg und da arbeiten wir ja als auch Fachgesellschaft dran, aber speziell jetzt für jemanden wie dich mit Migrationshintergrund, gibt es da nochmal einen Punkt, den du vielleicht besonders betonen könntest?
Da gibt es hier viele Punkte, natürlich, die uns alle Ärzte in Deutschland betreffen, aber gibt es die Punkte, die Ärzte mit Migrationshintergrund betrifft. Ja. Ich habe mit vielen Kollegen, die mit Migrationshintergrund nach Deutschland kam und die schildern alle das Problem, dass die auch manchmal nachbeteiligt werden. Auch manchmal werden an ihren Fähigkeiten gezweifelt, ohne sachlicher Grund. Einfach weil die Akzent haben, weil sie nicht richtig Deutsch sprechen können. Und dann kommt bei uns in der Gastroenterologie besonders zu den Teil endoskopische Weiterbildung, wo manche Kollegen auch ihren Arbeitsort wechseln müssen, weil sie dort nicht weiterkommen. Mhm. Und das ist leider häufig und nicht selten. Ich habe viele Kollegen, die ihren Arbeitsstandort 3-4 Mal wechseln müssen. Und das ist ein unglaublicher Stress, wie wir alle kennen, was Umzug von Stress bedeutet. Aber man macht das nicht, um Spaß zu haben. Man macht, weil es einfach an dem Ort nicht weiterkommt.
Wechseln, weil sie aufgrund ihres Migrationshintergrundes nicht in die Ausbildungs- oder Weiterbildungspositionen kommen, die sie brauchen, um den nächsten Schritt für die endoskopische Ausbildung zu machen. So ist das gemeint, ne?
Generell haben wir echt ein Problem in unserer Weiterbildung, in der endoskopischen Weiterbildung, besonders in der Gastroenterologie, Gastroskopie und Koloskopie. Viele junge Kollegen bekommen den Gastroskop nicht in der Hand, weil einfach Mangel an Kräfte gibt es auf Station. Mhm. Aber die ausländischen Ärzte haben das auch schwerer, weil die auch, wird oft gezweifelt an ihren Fähigkeiten und dann müssen die lange warten als die anderen. Mhm. Und das ist echt ein großes Problem. Es wurde zu manchen Kollegen gesagt, ihnen fehlen die Augen für die Endoskopie. Danach hat er natürlich an anderen Standort deutlich geschafft, dass so kompliziert ist das nicht. Wir brauchen viele Unterstützung. Die jungen Kollegen, wir brauchen wirklich viele Unterstützung in diesem Bereich. Manchmal bekommen wir das leider nicht.
Ja, und da sind wir jetzt weg von den strukturellen Problemen, sehr auch bei diesen persönlichen. Das ist, glaube ich, auch das, was eure Umfrage ja thematisiert hat. Dieser große Begriff Anfeindungserfahrung, das, was du gerade geschildert hast, ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man einfach aufgrund seiner Herkunft typisiert wird auf eine Art und Weise, die gar nicht irgendwie real ist, dass man so eine Zuschreibung bekommt, ohne sich dagegen wehren zu können. Da würde ich auch gerne nochmal zu Günseli. Du hast deinen Arbeitsplatz eben in Essen beschrieben, das war so leidenschaftlich und schön, dass man eigentlich denken würde, du bist jetzt in Deutschland angekommen und hast vielleicht die Freiheit und Sicherheit gefunden, die du auch gesucht hast. Aber ist das so oder erlebst auch du in deinem Arbeitsplatz Platz, trotz dieser schweren Hürden, die du schon genommen hast, also Approbation, Anerkennung, Arbeitsplatz, Gastroenterologie, Fach. Wie ist dein Alltag? Ist der so sicher und integriert, wie du ihn dir vorstellst?
Also ich habe initial in Osnabrück 3 Jahre gearbeitet und ich finde schon allgemein schwer, wenn man junge Frau ist. Das ist aber ein anderes Thema. Da kommt immer so die Fragen über Kinderwunsch und so. Aber ja, was Basam beschrieben hat, ist alles richtig eigentlich. Man kriegt Endoskop nicht am Hand, bis 5. sogar vor dem Facharztzeit. Und jetzt aktuell, ich bin in Essen. Wieso Essen? Weil ich hatte hier praktisches Jahr gehabt und ich hatte Vergleich, wie es in Heidelberg ist. Heidelberg ist eine tolle Stadt und war alles super gut. Aber ich finde, hier die Menschen sind mit Offenheit, Menschlichkeit und echter Toleranz. Und hier in Essen, finde ich, wird Vielfalt gelebt, nicht nur akzeptiert. Wir sind ein sehr multikulturelles Team aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen, Religionen und ich liebe das. Also ich liebe, in diesem internationalen Team zu sein. Wir lernen voreinander, ergänzen uns, lachen gemeinsam und ich finde, diese Vielfalt ist unsere größte Stärke. Deswegen, ich kann sagen, ich habe meinen zweiten Heimat hier gefunden. Ja, die allgemeines Problem, was Basam erzählt hat mit der Weiterbildung, Facharztprüfung, das kann ich zustimmen leider. Man erlebt das wenig oder mehr, je nachdem, wo man ist. Also ich hoffe, dass es bald dann anders ist, dass wir standardisiertes Verfahren haben in der Weiterbildung oder Facharztprüfung.
Mhm. Also mir fällt jetzt gerade ein, ich habe tatsächlich vor 2 Tagen einen sehr schönen Vortrag gehört. Da ging es um die Diskriminierung von Patienten oder irgendwie, ich sage jetzt mal als Beispiel dieses unsägliche Wort mediterranes Schmerzsyndrom, also dass man ja auch Patienten oft stigmatisiert und dass da sehr stark hervorgehoben wurde, dass uns einfach die Daten fehlen, weil wir in Deutschland einfach aufgrund unserer eigenen Geschichte natürlich die Rasse nicht miterheben und so. Und das ist, glaube ich, auch die Berichte, die ihr sagt, das ist ja so schwierig zu objektivieren. Ihr merkt das selber. Man erzählt eigentlich oder man erlebt täglich, ich kann jetzt das total nachempfinden als Frau, weil ich auch als Frau die Sprüche mit auf den Weg bekommen habe, über die du jetzt auch geredet hast. Aber ich bin halt in Deutschland geboren, übrigens in NRW, deswegen freue ich mich sehr, dass du so schön und positiv von Essen sprichst, natürlich. Und es ist so schwer, das zu objektivieren. Deswegen auch nochmal, Basam, kannst du versuchen, für uns nochmal so zu fassen, dieses tägliche Arbeiten. Ist der Chef das Problem? Sind die Kollegen das Problem? Sind die Patienten das Problem? Erzähl nochmal so ein bisschen, vielleicht mal auch eine Geschichte aus deinem Leben. Was passiert denn dann da konkret, was dich eigentlich diskriminiert?
Sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Mhm. Es kommt drauf an, wo man arbeitet, wo man diese Diskriminierung erlebt. Manchmal erlebt man das auf die Straßen. Ich muss leider auch sagen, ich habe mich von Anfang an entschieden, Ostdeutschland zu vermeiden, weil ich zu viel in den Medien gehört habe, zu viel in den Medien gesehen habe. Und das sagt auch die Statistik, wie viele Ausländer in Ostdeutschland leben. Das bedeutet nicht, dass die Ostdeutsche schlechter sind, da sind die nicht, aber da ist der Toleranz für Migranten deutlich weniger als im Westdeutschland. Und hier auch im Krankenhäuser ist auch sehr unterschiedlich. Bei mir, ich habe nie einen Chefarzt oder Kollegen erlebt, die sie klar diskriminiert, uns diskriminiert haben, aber da gibt es auch diese Alltagsdiskriminierung, wo man das auch diskriminiert wurde, ohne das zu sagen, du bist jetzt schlecht, weil du einfach anders aussiehst, aber du wirst anders behandelt als der anderen. Und das ist für mich Diskriminierung. Du kommst manchmal nicht in der Endoskopie, du kriegst die Rotation in der Endoskopie oder auf der Intensivstation musst du lange warten auf deine Rotation, weil einfach die Oberärzte glauben, du bist noch nicht so reif, obwohl du gut medizinisch bist, aber die Sprache fehlt oder du sprichst eigentlich gut Deutsch, aber der Akzent ist immer noch da, die bleibt lebenslang. Das ist für mich Diskriminierung, aber das wird immer gesagt, nein, das ist keine Diskriminierung, wenn man sich beschwert. Das ist einfach, weil du noch nicht weit bist. Du musst noch warten, du musst noch warten. Und viele warten manchmal länger und dann wechseln die den Arbeitgeber und dann ist das besser und dann läuft. Das ist Diskriminierung im Sinne von klarer Diskriminierung, dass die Leute auf die Straße gehen und sagen, wir wollen keine Ausländer, das habe ich Gott sei Dank nicht erlebt und das werden wir auch 2025 nicht erleben, aber diese Alltagsdiskriminierung ist da.
Ja, da sind wir ja auch wieder bei dem Thema kulturelle Sensibilität, also ne, bin ich mir eigentlich im Klaren als Mitarbeiter, Kollege, Führungsperson, was ich da gerade sage, merke ich das und da würde ich gerne nochmal zu dir, Günseli, du sagst, Heidelberg war meine Situation so, Essen ist meine Situation so, natürlich sind das auch unterschiedliche Städte und natürlich ist Essen diverser. Ich würde jetzt aber doch mal behaupten, In Essen und auch in Thüringen und in Heidelberg findet man die Abteilung, wo es gut funktioniert und wo man eine Struktur aufgebaut hat, die eben antidiskriminierend wirkt. Und es hängt doch sehr an der Führungsperson, die ich in der Klinik habe oder auch an den Kollegen, die ich habe, an der Offenheit oder an der Bereitschaft, sich mit gewissen Thematiken auseinanderzusetzen und auch ins 1:1 Gespräch zu gehen. Das ist nicht in Ordnung so oder ist das denn, also wirklich in diesen Austausch zu gehen. Wie würdest du das sehen? Hast du in Essen Strukturen, wo du dich auch mal beschweren kannst, wo du auch auf Diskriminierung aufmerksam machen kannst?
Ja, also ich habe diesen Beispiel gegeben, wie es in Heidelberg war oder wie in Essen war. Ich habe hauptsächlich, also ich muss zugeben, als ich Studentin war, ich habe Essen angenehmer empfunden, obwohl Uniklinik Heidelberg top Highlight-Medizin in Deutschland hat. Das Problem ist auch, dass man nicht konkretisieren kann. Man erlebt was, aber das läuft so subtil, dass man das Gefühl hat, man ist nicht 100% akzeptiert in einem Ort. Und ich finde deswegen die Studie, was Lukas initiiert hat, sehr, sehr wichtig, weil wir mit Daten sprechen können. Dennoch, es gibt viele unkonkrete Sachen, die wir nur erzählen können, wie wir jetzt aktuell schildern. Und manche Sachen leider laufen, wie gesagt, sehr subtil und man kriegt keine Rotation, weil man weiß ja nicht, wieso, obwohl man nicht schlecht ist. Deswegen, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich in Essen mehr Akzeptanz hatte und vom Patienten mehr Zufriedenheit hatte und keiner hat gesagt, ich möchte nicht von einem ausländischen Arzt behandelt werden. Ich hatte hier bessere Erfahrung gemacht, daher bin ich hier. Also ich hatte natürlich Hürden vom Anfang an. Ich bin seit 6-7 Jahren hier, aber in Essen schlechte Erfahrung wegen meinem Migrationshintergrund hatte ich nicht erlebt. Man erlebt immer die Sachen und man denkt, ja, das kann wegen meinem Migrationshintergrund sein oder weil ich eine Frau bin, wegen bestimmter Themen in der Weiterbildung. Das kann man aber auch nicht hundertprozentig so festlegen.
Ja, wenn man sieht, dass sich ja durch dieses Gespräch zieht, dieses Problem der Objektivierung. Aber ich glaube, ihr habt beide sehr eindrücklich geschildert, wie anstrengend das ist, sich gerade gegen diese subtile Form von ja fehlender Integration bis Ausgrenzung, Diskriminierung zu wehren und dass das objektivierbar ist. Dazu haben wir die Umfrage gemacht. Das finde ich auch ganz wichtig und trotzdem danke ich euch sehr, dass ihr so ein bisschen berichtet habt. Basem, könntest du vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, wo du das grundsätzliche Problem in Deutschland siehst?
Ich sehe hier, da gibt es viele Hindernisse für uns als Ärzte und Ärztinnen mit Migrationshintergrund. Viele Hindernisse natürlich betrifft das Gesundheitssystem. Das ist anders als wo wir studiert haben. Das müssen wir kennenlernen. Das ist jetzt, hat mit unserer Kultur nichts zu tun. Die Sprache müssen wir auch beherrschen. Aber da gibt es viele Hindernisse, die müssen wir dran arbeiten. Wie zum Beispiel bei der Ausländerbehörde, bei dem Approbation und Berufserlaubnis und auch bei der Weiterbildungsstrukturen. Wir haben eine gute Struktur für die Weiterbildung, der wird selten respektiert. Da gibt's Glückbücher, die werden unterschrieben, ohne man auch die Sachen, die drin gemacht hatte. Da müssen wir hier dran arbeiten. Wir haben auch für die Antidiskriminierung, wir haben keine Stelle, wo wir uns melden bei unserer Ärztekammer. Oder wahrscheinlich gibt's eine Stelle, aber wo wir davon nicht wissen. In vielen Krankenhäusern gibt es auch keinen Ansprechpartner, wo man diese Probleme hat, damit man hingehen und diese Probleme bespricht. Ich glaube, wenn jemand seinen Chefarzt fragt, da wird der Chef sagen, Diskriminierung gibt es bei mir nicht, gibt es auch hier keinen Platz für Diskriminierung, aber eine Struktur für Antidiskriminierung fehlt tatsächlich und das können wir aufbauen und dran arbeiten.
Ja. Absolut. Du möchtest da gerne noch was zu sagen.
Genau. Ich wollte nur einmal kurz was ergänzen. Und zwar, wir haben jetzt immer von Hürden gesprochen, wie alles anstrengend ist. Natürlich gibt es negative Seiten und Diskriminierungserlebnisse in Deutschland. Aber ich muss auch ergänzen und ein bisschen von positiven Seiten erwähnen. Wenn ich zurückblicke, sehe ich viele Hürden, aber auch viele Menschen, die mich unterstützt haben in Deutschland. Und ich wünsche mir, dass unsere Geschichte vielleicht anderen ausländischen Ärztinnen Mut macht, vor allem denen, die ähnlichen Weg gehen. Man soll seine Herkunft nicht verstecken. Sie ist keine Schwäche, sondern Tiefe. Ja. Und jede Erfahrung, die aus Schmerzhaften kann eine Kraftquelle werden. Und wenn man in der Medizin das tut, was man wirklich liebt, mit Herz, mit Neugier, mit Menschlichkeit, das lohnt sich jeder einzelne Schritt. Deswegen, ich hoffe sehr, dass unsere Geschichten von Basem und von mir die andere ausländische Ärzte inspirieren. Und dass die nicht aufgeben.
Das ist ein super schönes Schlusswort, würde ich sagen. Das kann ich überhaupt nicht toppen. Und das ist genau auch das Ding. Also ihr schildert sehr gut, wie anstrengend, schwierig euer Weg war und vielleicht auch ist. Und dass ihr trotzdem aber eine große Verpflichtung gegenüber unserem Gesundheitssystem seht. Und wir wollen mehr Leute wie euch. Und deswegen danke für dieses schöne Schlusswort. Und liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie nehmen etwas mit. Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.